Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts, Folge 5. Lebensfahrt. Eine Graphic Novel zum 225. Geburtstag. Das Gespräch mit dem Künstler Peter Eickmeier führt Jan von Holtum.
Lieber Herr Eickmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um über ein, wie ich finde, überaus interessantes und gleichwohl ja auch ambitioniertes Buch- und Ausstellungsprojekt zu sprechen, das Gabi von Borstel und Sie derzeit sicherlich sehr in Atem hält. Der Titel lautet Heinrich Heine, eine Lebensfahrt, und dahinter verbirgt sich die erste Graphic Novel, die zum Leben und Werk des Dichters, Schriftstellers und Weltbürgers Heine entsteht. Auch der Anlass ist ja ein höchst erfreulicher, denn wir feiern im Dezember 2022 zum 225. Mal den Geburtstag unseres Namenspatrons. Es ist ja vermutlich ungewöhnlich, aus dem Atelier, also aus dem Schaffensprozess heraus, über ein Projekt zu sprechen. Wie ist denn der aktuelle Stand der, ja, sagen wir, Geburtstagsvorbereitungen?
Ja, zunächst erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Geburtstage sind ja der ideale Aufhänger, um Personen angemessen zu feiern. Und die Geburtstagsvorbereitungen sind im vollen Gange. Parallel zur Recherche entstehen die ersten Skizzen, Zeichnungen, Konzeptstudien und auch ein Titel und die Titelgestaltung sind schon fertig. Dazu entsteht jetzt gerade ein Werkstattbuch, das ja dankenswerterweise von der Heinrich-Heine-Gesellschaft initiiert und finanziert wurde. Das wird in den nächsten 3 Wochen fertiggestellt und dann wird es in digitaler und gedruckter Form vorliegen.
Also das Rezept für die Geburtstagstorte liegt sozusagen schon parat.
Die Kerzen können vorbereitet werden.
Sehr gut. Sie haben mit Ihrer Ehefrau Gabi von Borstel, so viel Privates dürfen wir an der Stelle vielleicht verraten, schon einige Graphic Novel Bände kreiert. Darunter eine Biografie über den Juristen, Literaten und Staatsmann Justus Möser. Eine Comic-Reportage zur dramatischen Seenotrettung im Mittelmeer mit dem Titel Liebe deinen Nächsten. Und die viel beachtete Neuinterpretation des weltbekannten Antikriegsromans Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Können Sie uns die letztgenannte Veröffentlichung kurz vorstellen? Denn dadurch ist ja auch der Kontakt zum Heine-Institut geknüpft worden.
Im Westen nichts Neues war 2014 unser erstes Werk. Wir, also meine Frau und ich, hatten schon länger vor, ein gemeinsames Buchprojekt zu realisieren. Wir kommen ja aus der Nähe von Osnabrück und dort, weil es die Geburtsstadt ist, begegnet man ja Remarque an allen Ecken. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, das berühmteste Werk von Remarque Im Westen nichts Neues als Graphic Novel umzusetzen. Herausragend ist da auch das Remarque Friedenszentrum in Osnabrück zu nennen, das uns von Anfang an tatkräftig unterstützt hat und übrigens jetzt auch für die Originalbilder und Originalmanuskripte aus der Graphic Novel verantwortlich ist. Und wie ich ja schon eingangs erwähnte, sind Geburtstage ein idealer Aufhänger für solche Projekte. Und das sind eben auch Jahrestage. Und 2014 jährte sich ja zum 100. Mal der Beginn des Ersten Weltkriegs. Und Im Westen nichts Neues ist ja der Antikriegsroman zum Ersten Weltkrieg. In diesen So kamen wir aber dann auch eher zufällig, hatten wir doch schon 2011 damit angefangen. Doch die Klärung der Rechtsfrage sollte sich über ein Jahr hinziehen. Und so erschien das Buch eigentlich auf den Punkt genau 2014. Und das war wirklich eine glückliche Fügung. Wir hatten nach Erscheinen zahlreiche Fernsehauftritte, Lesungen, Ausstellungen im In- und Ausland von San Francisco bis Scheherbogsari in Russland. Und so kam ja auch der Kontakt zum Heinrich-Heine-Institut zustande. 2019 im Rahmen der Ausstellung Die Comickunst des Erzählens. Dort wurden ja 4 Literaturadaptionen in Comicform vorgestellt. Neben Bildern aus Im Westen nichts Neues haben meine Frau und ich in diesem Rahmen der Ausstellung ja auch eine Multimedia-Lesung im Institut gehalten. Ja, und dann kam ja der Anruf von Ihnen, ob wir uns vorstellen können, eine Graphic Novel über das Leben von Heinrich Heine zu machen. Und da haben wir wirklich keine Sekunde nachgedacht und ja, nun sitzen wir hier.
Was uns wiederum sehr freut. Es gibt ja sogar noch eine interessante Parallele zwischen Remarque und Heine, was die Nachwirkungen in der Heimatstadt anbelangt. Auch Osnabrück musste, glaube ich, sich erstmal wieder mit dem berühmten Sohn der Stadt arrangieren. Das hat einige Zeit gedauert. Mit Im Westen nichts Neues ist es Ihnen gelungen, diesen in erschreckendem Maße aktuellen Literaturklassiker einem jüngeren Lesepublikum vorzustellen, das sich ansonsten wohl eher nicht mit dem Werk Remarques befasst hätte. Ohnehin eignet sich das Medium Graphic Novel, wie ich finde, ausgesprochen gut, um solchen Klassikern der Weltliteratur den vermeintlichen Staub vom Buchdeckel zu pusten. Wie erklären Sie sich diese Faszination für eine bestimmte Gattung und wie sind Sie selber zur Comickunst gekommen?
Ja, meine Comic-Sozialisation begann in den 70er Jahren, man muss ja jetzt schon sagen, des letzten Jahrhunderts, mit Asterix, Tim und Struppi, Mickey Mouse und so weiter, dem Comic-Magazin Zack. Das hatte damals eine unglaubliche Auflage von 300.000 Stück. Und franco-belgische Comics und Graphic Novels prägen mich eigentlich bis heute. Und was das Thema jüngeres Publikum angeht, ja, mit Im Westen nichts Neues haben wir es wirklich in den Schulunterricht geschafft. Direkt mit Workshops, Lesungen, indirekt, indem es richtig hochoffizielles Unterrichtsmaterial zu Im Westen nichts Neues für die Fächer Deutsch, Geschichte und Kunst gibt. Und mittlerweile wurden auch 3 Doktorarbeiten über unsere Graphic Novel geschrieben.
Ja, dann hat man es, glaube ich, geschafft, wenn man einerseits am Curriculum gut andocken kann und andererseits natürlich auch die wissenschaftliche Rezeption einsetzt. Ja, die erste Verwendung des Begriffs Graphic Novel wird ja dem amerikanischen Comic-Pionier Will Eisner zugeschrieben. Auf dem Titelblatt seines 1978 veröffentlichten Bandes A Contract with God war ja diese Bezeichnung zum ersten Mal zu lesen. Und auch Art Spiegelman, eine weitere Ikone der Comic-Kunst, hat sich ja durchaus skeptisch oder spöttisch über diesen Begriff geäußert. Wie stehen Sie dazu? Wie werten Sie diesen Begriff?
Ja, ich würde den Begriff eigentlich auch als Marketingbegriff sehen. Comics haben es speziell in Deutschland nach wie vor schwer. Das verbessert sich langsam und das wird auch durch so einen Begriff Graphic Novel unterstützt. Nicht zuletzt auch im Feuilleton. Und ich stell mir oft die Frage, was wohl einer der ersten Feuilletonisten, da meine ich natürlich Heine, über Graphic Novels geschrieben hätte.
Ja, natürlich ist es auch so, dass man den Begriff Graphic Novel auch schwer ins Deutsche übersetzen kann. Illustrierter oder grafischer Roman, das geht nun wirklich doch eher schwer über die Lippen. Dennoch liefert ja diese Übersetzung durchaus Ansatzpunkte, warum die Graphic Novel als Kunstform so populär geworden ist. Man könnte ja beispielsweise sagen, dass es eine durchaus außergewöhnliche Verschmelzung von Zeichenkunst und pointierter Prosa gibt. Denn mittels des grafischen Erzählens kann man natürlich nicht nur eine komplexe Handlung visuell darstellen, sondern man kann natürlich auch nochmal diesen Emotionen stimulierenden Effekt von Literatur nochmal verstärken. Hatten Sie denn schon mal den Eindruck, dass Sie da sich jetzt entscheiden mussten? Gehören Sie eher zur Sparte Comic oder eher zur Sparte Graphic Novel?
Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Also wir waren 2014 mit unserer Graphic Novel Im Westen nichts Neues auf dem Comic-Salon in Erlangen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Moderiert wurde das Ganze von Herbert Heinzelmann, einer wirklichen Institution in Deutschland in Sachen Comics. Das lief alles ganz nett, bis dann auch die Frage aufkam, ob Im Westen nichts Neues denn überhaupt eine Graphic Novel, geschweige denn ein Comic wäre. Serielle Bildfolgen, Sprechblasen und so weiter, das alles fehlte den Comic-Puristen. Wir verwiesen dann mit einem leichten Augenzwinkern auf Wikipedia, wo dann wirklich steht, dass Graphic Novels auf Deutsch illustrierte Romane sind. Und das war unser Buch dann doch wirklich.
Ja, dass man gerade bei so einer sehr freien Kunstform wie dem Comic dann tatsächlich auch dann sich in so definitorischen Streitigkeiten verliert, das muss ja nun auch wirklich nicht sein. Wir hören nun 2 durch die Schauspielerin Paula Louis gelesene originale Textstellen aus der Feder Heines, die uns konkreter auf das aktuelle Projekt hinführen und natürlich auch darauf einstimmen.
Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werde, so hat das meiner armen Mutter genug Mühe gekostet. Aber mein Ruhm schläft jetzt noch in den Marmorbrüchen von Carrara. Der Makulaturlorbeer, womit man meine Stirne geschmückt, hat seinen Duft noch nicht durch die ganze Welt verbreitet. Aus Ideen, das Buch Le Grand, Reisebilder, 2. Teil. »Es wird ein schöner Tag werden«, rief mein Reisegefährte aus dem Wagen mir zu. »Ja, es wird ein schöner Tag werden«, wiederholte leise mein betendes Herz und zitterte vor Wehmut und Freude. »Ja, es wird ein schöner Tag werden«. Die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher wärmen als die Aristokratie sämtlicher Sterne. Emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung. Nicht im Zwangsbette und unter der Kontrolle geistlicher Zöllner. Mit der freien Geburt werden auch in den Menschen freie Gedanken und Gefühle zur Welt kommen. Wovon wir, geborenen Knechte keine Ahnung haben. Aus Reise von München nach Genua, Reisebilder, dritter Teil.
Ja, wir haben jetzt ja schon einiges gehört zu Heine als reisenden Schriftsteller. Er selbst hat 1825 schon in einem Brief geschrieben: Ich will viel reisen und viel sehen, das befördert auch meine Poeterei. Also dementsprechend haben wir ja die Lebensfahrt, die ihn doch auch literarisch immer sehr geprägt hat. Können Sie uns etwas zum grundsätzlichen Konzept der Graphic Novel erzählen, also zur konkreten Lebensfahrt Heines?
Ja, wir fangen eigentlich mit dem Ende an. Heine blickt aus seiner Matratzengruft, das war ja von 1848 bis 1856, in Paris auf sein Leben zurück. Welche Krankheit es nun wirklich war, die ihn ab 1848 bis zu seinem Tod ans Bett fesselte, darüber gibt es ja bis heute einen Expertenstreit. Und dann gibt es einen Cut und wir beginnen mit seiner Jugend in Düsseldorf. So startet dann die Lebensfahrt von Heine. Und wir fanden den Titel Lebensfahrt übrigens sehr passend, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz konkret. Ist sein Leben doch von zahlreichen Reisen, sprich Fahrten, geprägt. Was sich ja auch in seinen Werken, wie zum Beispiel der Harzreise aus den Reisebildern oder auch in einem sehr berühmten Werk Deutschland, ein Wintermärchen, widerspiegelt. Seine Lebensfahrt führt ihn ja letztendlich ins Exil nach Paris, wo dann seine Fahrt endet. Und vielleicht noch das: Wir wollen mit Hilfe von QR-Codes Heines Werk auch zum Klingen bringen. So ist das Projekt schon fast audiovisuell zu nennen.
Ja, für Heine ist das sicherlich auch ein sehr guter Ansatz, denn Intermedialität, das ist, glaube ich, etwas, das ihm persönlich sehr gut gefallen hätte. Das Urteil erlaube ich mir mal an der Stelle. Heine hatte durchaus die Vorstellung, dass seine Gegenwart, also das 19. Jahrhundert, mit all den gesellschaftspolitischen Brüchen und auch widersprüchlich anmutenden Entwicklungen noch nicht reif genug war für seine progressive Idee eines freiheitlichen Lebens, könnte man sagen, das eben nicht auch zuletzt den Genuss, also Zuckererbsen für jedermann, wie es im Wintermärchen heißt, vorsieht. Inzwischen hat sich ja auch der Duft des heinischen Lorbeerkranzes, von dem wir schon gehört haben, durchaus in der Welt verbreitet. Und das umkränzte Haupt des Dichters ist aber auch ein Leitmotiv der Graphic Novel. Kann man das so ausdrücken?
Ja, das kann man so sagen. Also das wird schon im Titelmotiv deutlich. Dort ist ja der junge Heine mit einem prächtigen Blumenkranz zu sehen. Und wir zitieren da unter anderem die Waldeinsamkeit oder auch die Rückschau. Aber diese romantische Sicht ist ja auch nur ein Aspekt, sah er sich doch selbst als Überwinder der Romantik. Sein Thema war immer die Freiheit des Einzelnen, des Individuums, nicht nur des Geistes, sondern auch des Leibes und des Genusses. Um mal Heine zu zitieren, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Und seine Zeit war eine Zeit der großen Umbrüche, als Stichworte vielleicht hier nur Französische Revolution, der Frühsozialismus oder die Stärkung des Bürgertums.
Es gibt ja nicht nur ein Heine-Bild, es gibt ja viele Heine-Bilder. Was würden Sie als besonders gegenwartsrelevant an seinem Werk bezeichnen? Warum ist gerade sein Leben und Werk so interessant im Jahr 2022 und für eine entsprechende, Comicbiografie?
Ja, für unser konkretes Projekt ist es erstmal ganz profan sein 225. Geburtstag in diesem Jahr. Und wie ich ja schon zum ersten Buch im Westen nichts Neues geschildert hatte, sind Jahrestage immer ein guter Aufhänger für solche Vorhaben. Aber jetzt mal etwas ernsthafter. Als selbsternannter Überwinder der Romantik brachte er ja auch Alltägliches in seine Prosa und Lyrik. Meist mit viel Ironie, Witz, Provokation und eben auch mit großem künstlerischen Können. Er ist ja eigentlich einer der Mitbegründer der modernen Literatur und das strahlt bis in die Gegenwart aus. Und sein Thema der Freiheit des Individuums ist auch heute noch so aktuell wie damals. Interessant wäre es zu sehen, wie Heine die heutigen Freiheitsbegriffe einordnen würde. Individualismus, Selbstverwirklichung, der freie Zugang zu Wissen zu jeder Zeit an jedem Ort.
Ja, was mir persönlich an Heine auch sehr gut gefällt, ist, dass er als einer der ersten Autoren der deutschen Literaturgeschichte ja auch Alltagssprache eigentlich zur Literatursprache macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was es vielleicht auch nochmal erleichtert, sich dem heinischen Werk auch jetzt aus der gegenwärtigen Perspektive zu nähern, wenngleich natürlich auch viele Begrifflichkeiten vielleicht nicht mehr bekannt sind. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man dann durch eine Graphic Novel auch eben entsprechende Kontexte schafft. Wie dürfen wir uns die Zusammenarbeit zwischen Gabi von Borstel und Ihnen vorstellen? Wie sieht die Aufgabenaufteilung aus?
Da gibt es eine klare Aufgabenteilung. Meine Frau ist für den Text zuständig und ich für die Bebilderung. Meine Frau will immer viel Text im Buch haben und ich will immer viele Bilder. Das kann schon mal zu Konflikten führen. Und ich sage immer, das große Wunder unserer Zusammenarbeit, dass wir nach jedem neuen Projekt am Ende immer noch verheiratet sind.
Ja, das ist ohnehin das Wichtigste, das stimmt. Womit beginnt denn bei Ihnen generell ein neues Projekt, beispielsweise auch eine Literaturadaption mit einem eindrücklichen Bild, einem Zitat oder vielleicht einem bestimmten Erzählansatz, der Ihnen vorschwebt?
Ganz schlicht gesagt mit der Recherche, mit dem Besorgen von Material zum Thema, meistens Bücher oder wir besuchen Ausstellungen, aber auch vor Ort Recherche. Beim Westen nichts Neues, um das nochmal anzufügen, waren wir unter anderem im belgischen Ypern. Das war der Ort, wo Remarque im Ersten Weltkrieg stationiert war. Und für das Heine-Projekt ist natürlich das Heinrich-Heine-Institut unsere erste Anlaufstelle für Recherchen.
Das heißt, Sie haben dann auch ganz konkret mit den Archivalien vor Ort arbeiten können?
Ja, das ist sowieso sehr wichtig. Uns kommt es bei der Recherche von Themen mit historischem Kontext natürlich auch darauf an, dass wir das, was wir da schildern, auch möglichst exakt schildern. Ich kann nicht Paris schildern mit einem Eiffelturm, sage ich jetzt mal, in der Zeit, denn zu der Zeit gab es den noch nicht.
Heines Reisen haben ihn ja auch regelmäßig an einen bestimmten Sehnsuchtsort geführt, wie wir nun wieder hören werden durch einen Heine-Originaltext.
Ich liebe das Meer wie meine Seele. Oft wird mir sogar zumute, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst. Und wie es im Meere verborgene Wasserpflanzen gibt, die nur im Augenblick des Aufblühens an dessen Oberfläche heraufschwimmen und im Augenblick des Verblühens wieder hinabtauchen, so kommen zuweilen auch wunderbare Blumenbilder heraufgeschwommen aus der Tiefe meiner Seele und duften und leuchten und verschwinden wieder. Evelina. Aus Die Nordsee, dritte Abteilung, Reisebilder, zweiter Teil.
Ja, ich liebe das Meer wie meine Seele. Das ist ja wirklich eines der schönsten Meereszitate, die es überhaupt gibt. Heine, der Hofdichter der Nordsee. Wie entstehen insbesondere die Bildwelten einer Graphic Novel? Welche wunderbaren Blumenbilder bahnen sich bei Ihnen den Weg bis zur sichtbaren Oberfläche?
Ja, wie Sie schon sagten, Hofdichter der Nordsee, er war ja des Öfteren auch da vor Ort. Und nicht nur das Zitat aus Evelina lässt ja immer wieder Blumenbilder in meinem Kopf entstehen. Das Motiv der Blumen und der Kränze findet sich auch in Heines Werk ja immer wieder. Da gibt es den Schilfkranz, den Mohnblumenkranz, zum Ende den Immortellenkranz, mit dem sein Grab von Mathilde geschmückt werden soll. Und ich bin ehrlich gesagt auch noch sehr gespannt, weil es ja ein Prozess ist, der momentan noch im Entstehen ist, welche Blumenbilder da sich bei mir noch auftun werden.
Ja, es ist natürlich nicht leicht, nur über eine Graphic Novel sprechen zu können und nicht auch direkt die Zeichnungen zu sehen oder herzeigen zu können. Dennoch möchte ich mich ja mit Ihnen über das Character Design unterhalten, also die grafische Gestaltung von Figuren. Wie überträgt man denn die Deutung einer historischen Persönlichkeit, die man sich selbst erarbeitet hat, in eine konkrete Zeichnung? Ich stelle mir das beinahe als schwierigsten Teil der zeichnerischen Arbeit vor.
Die Beschreibungen und historischen Abbildungen von Heine als Person, also physiologisch, sind ja durchaus vielfältig und teilweise auch widersprüchlich. Auf dieser Basis kann man sich ihm nun nähern. Also ist im Grunde meine Heine-Figur mein Heine und nicht der Heine.
Ja, Heine hat ja selbst auch immer wieder ein Mysterium aus seinem Leben gemacht, hat seine eigenen biografischen Daten ja auch gerne mal anders wiedergegeben. Und daher ist es natürlich auch sehr legitim, dann ja verschiedene Heine-Bilder zu haben und ein eigenes zu entwickeln. Bei der Bewertung von Kunst wird dem Begriff der Authentizität ja oftmals ein großer Stellenwert eingeräumt. Wie ist es bei den historischen Orten, die Sie zeichnen? Dazu haben Sie ja schon vorhin etwas gesagt, dass Sie da auch nah an den Archivalien, an den Bildvorlagen arbeiten. Ist das denn ein durchweg positiver Ansatz oder haben Sie manchmal den Eindruck, das nimmt Ihnen auch in der künstlerischen Freiheit ein bisschen den Schwung?
Das ist eine gute Frage. Also hier treffen zwei Welten aufeinander. Die Kunst, die ja bekanntermaßen frei ist, und die angewandte Grafik, die eine Aufgabe zu erfüllen hat. In diesem Fall die Geschichte von Heinrich Heine. Uns geht es bei solchen Projekten immer um Authentizität. Eine Graphic Novel ist kein Selbstzweck, kein künstlerisches Projekt, gewissermaßen schon, aber sondern wichtig ist eine faktenorientierte Umsetzung, was ich vorhin schon einmal mit der Anspielung auf den Eiffelturm, den es halt 1850 noch nicht gab. So ist die Recherche und die Exaktheit in der Darstellung für uns auch das A und O. Und wie gesagt, Archivbestände des Heinrich-Heine-Instituts sind eine hervorragende Quelle. Historische Zusammenhänge, Orte und so weiter müssen einfach stimmen. Aber bei der Visualisierung spielt immer mein künstlerischer Stil natürlich auch eine Rolle. Es soll ja schließlich kein Fotoroman werden.
Ja, man möchte sich ja letztlich auch nicht die Blöße geben, dass dann hinterher die Expertinnen und Experten auf den Plan treten und einen dann auf bauliche Falschdarstellungen und so weiter hinweisen. Das kann ich sehr gut verstehen.
Da ist meine Frau übrigens auch der größte Kritiker, was das angeht. Neben der Grundkonzeption und Struktur begutachteten sie natürlich auch meine Bilder. Und wenn das ein oder andere mal falsch ist, dann muss das knallhart korrigiert werden.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es dann abends beim Abendessen dann nochmal die Korrekturphase des Tages, dann werden alle Zeichnungen hergezeigt oder geben Sie uns da mal einen kleinen Einblick?
Ja, das passiert schon dann und wann auch abends, aber so den Tag über. Und wieder ein Beispiel aus dem Westen, nichts Neues. Ich hatte eine Szene gemalt und Gabi guckt drauf und sagt, hast du es nicht richtig gelesen? Da muss es regnen. Da kommen sie gerade aus der Schlacht zurück. Und ich sage, ein Glück, wenn ich jetzt den Regen hätte wegmachen müssen, hätte ich ein neues Bild malen müssen. So konnte ich den Regen noch in das Bild einzeichnen.
Ja, das Medium Comic oder auch das Medium Graphic Novel ermöglicht ja Zeichnerinnen und Zeichnern stets auch auf andere Werke der bildenden Kunst oder auch der Popkultur anzuspielen. Gibt es in der Heine Graphic Novel ebenfalls solche Bildzitate, die man schon verraten dürfte?
Wird es geben? Aber wie auch schon gesagt, das ist quasi Work in Progress. Ich sage nur mal so Stichpunkte wie Revolution, wo es viele ikonische Bilder dazu gibt. Oder auch Natur, Naturdarstellung in ihrer romantischen Verklärung, aber auch durchaus in Bezug zur, ich sag mal, Zerstörung der Natur heutzutage.
Ich durfte ja auch schon einige Skizzen und Charakterstudien im Vorfeld sehen und dabei habe ich ein Porträt von Heines Verleger Julius Campe entdeckt, dessen Buchhandlung Hoffmann und Campe uns ja allen heutzutage auch noch ein Begriff ist. Die Besonderheit des Bildes besteht ja darin, dass es den recht jungen Campe zeigt und es somit keine authentische Vorlage wirklich gibt. Empfindet man als Zeichner dann auch mitunter eine diebische Freude, wenn man auch den Leserinnen und Lesern dann wirklich mal zeigen kann, wie Campe wohl ausgesehen hat bei diesem legendären Zusammentreffen zwischen ihm und dem aufstrebenden Dichter der Reisebilder.
Diebische Freude ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber selbst das Heinrich-Heine-Institut im Archiv hatte ja kein Bild eines jungen Campes und da geht man dann fast vor wie ein Forensiker. Ich nehme das bekannte Porträt vom alten Campe und verjünge ihn. Ein schmaleres Gesicht, dichteres Haar und dann denkt man, so könnte er ausgesehen haben.
Ja, ich finde, es ist wieder an der Zeit, Heine im O-Ton anzuhören und darauf freuen wir uns jetzt sehr.
Ich werde in jenem Journale alles Mögliche tun, um den Franzosen das geistige Leben der Deutschen bekannt zu machen. Dieses ist meine jetzige Lebensaufgabe. Und ich habe vielleicht überhaupt die pazifike Mission, die Völker einander näher zu bringen. Das aber fürchten die Aristokraten am meisten. Mit der Zerstörung der nationalen Vorurteile, mit dem Vernichten der patriotischen Engsinnigkeit schwindet ihr bestes Hilfsmittel der Unterdrückung. Ich bin daher der inkarnierte Kosmopolitismus. Ich weiß, dass dieses am Ende die allgemeine Gesinnung wird in Europa. Und ich bin daher überzeugt, dass ich mehr Zukunft habe als unsere deutschen Volkstümler. Diese sterblichen Menschen, die nur der Vergangenheit angehören. Aus Brief an einen unbekannten Adressaten, April 1833.
Ja, anhand des Zitates, das wir gehört haben, kann man ja wirklich auch erkennen, wie gegenwartsrelevant Heine in diesen Zeiten ist, dass er natürlich auch ein Vermittler zwischen den Kulturen ist und sich als solcher gesehen hat und natürlich auch schon zu Lebzeiten so wahrgenommen wurde, was ihm natürlich nicht nur Freunde, sondern auch allzu viele Feinde eingebracht hat. Bei der Adaption von Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues wurde vor allem die ursprüngliche Textfassung des Romans bearbeitet und kollagiert. Wie verhalten sich in der Heineschen Graphic Novel ja das Originalwerk, also die Gedichte, die Prosa, die Briefstellen Heines und ja der die Handlung verzahnende neue Text zueinander? Welches Verhältnis haben Sie da gefunden?
Unser Konzept sieht da eine klare Trennung vor. Wir werden Heine nicht unsere Worte in den Mund legen. Das wäre aus unserer Sicht schon eine ziemliche Anmaßung. Wenn Heine spricht oder zitiert wird, dann ist das Original Heine. Die Handlung wird dann von uns quasi aus dem Off erzählt. Das wird auch grafisch erkennbar sein. Original Heine wird zur Unterscheidung überall in Kursiv gesetzt.
Da hat man also dann wirklich schon eine auch optische Trennung und kann man sehr gut unterscheiden, was ist eigentlich jetzt
genau
die Originalstimme Heines, wenn man so möchte, und was ist, ja, der kontextschaffende Text. Wie geht man damit um, dass Heines Leben, seine Ansichten und natürlich auch sein literarisches Werk durchaus zeittypisch, wie wir schon gehört haben, ja ebenfalls durch Brüche und vermeintliche Widersprüche geprägt erscheinen? Letztendlich muss man sich wahrscheinlich im Zweifelsfall dann für eine Deutung entscheiden, oder wie halten Sie es damit?
Muss man das? Durch unsere Erzählung des Rückblicks können wir verschiedene Deutungen zulassen. Ist das Geschilderte wirklich passiert? Oder ist es eine verschwommene Fantasie aus der Matratzengruft? Die Widersprüchlichkeit Heines können wir nicht auflösen. Dazu ist Heine auch viel zu mehrdeutig.
Ja, die Matratzengruft ist ja auch ein sehr gutes Beispiel oder ein sehr gutes Thema. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Wie werden Bild und Text im Zusammenspiel gestaltet sein? Sie haben ja schon vorhin etwas dazu gesagt, dass Sie nicht unbedingt mit allzu comic-typischen Elementen arbeiten oder da eben entsprechend auswählen aus der Werkzeugkiste. Greifen Sie denn auf eine Panelstruktur zurück, die man aus Comics kennt, oder wie teilen Sie die Seiten auf? Wie ist da so die grafische Herangehensweise?
Teils, teils. Aber dazu muss ich sagen, was ich eben schon schilderte, wir reden über einen Entstehungsprozess. Da werden sich auch sicher Sachen noch während des Prozesses ändern. Eine Grundstruktur gibt es, aber wie Bilder im Kontext gesetzt werden und so weiter, da sind wir noch am Experimentieren. Grafische Spielräume werden noch ausgelotet. Also nur so viel, die Vielseitigkeit, aber auch die Widersprüchlichkeit von Heine soll auch grafisch erkennbar werden.
Das heißt, es gibt dann durchaus auch Brüche in der Struktur, wenn es zum Beispiel um einen bestimmten literarischen Text Heines geht oder um ein bestimmtes Lebensereignis, dann würden Sie auch schon durchaus die entsprechende Struktur der Seite aufbrechen und
das
als dramaturgisches Mittel nutzen, wenn man so möchte.
Ganz genau. Also es wird durchaus auch grafische Brüche geben in der Bildsprache und so weiter, um auch wirklich Heine aus verschiedenen Blickwinkeln und verschiedene Facetten von Heines Leben auch in unterschiedlicher Grafik darzustellen.
Die Erzählsituation ist ja die, dass Heine sozusagen schon in der Matratzengruft ist und sich vielleicht an sein Leben zurückerinnert fühlt. Gibt es dann noch mehrere Zeitsprünge auch in der Handlung der Graphic Novel, oder folgt es dann eher chronologisch, bis man dann wieder in der Matratzengruft ankommt? Oder ist es noch zu früh, um sich da so festzulegen auf eine lineare Erzählweise?
Auch da unter Vorbehalt. Es ist linear geplant, aber es können durchaus wieder Sprünge in der Erzählweise dann auftauchen.
Das Stichwort Matratzengruft ist ja vorhin schon gefallen. Heine hat die letzten 8 Jahre seines Lebens zunehmend gelähmt und erblindet auf seinem Bettlager in Paris verbracht, in der sogenannten Matratzengruft, eine Wortneuschöpfung von ihm. In dieser Zeit waren ihm dann ja auch nur noch Fantasiereisen vergönnt. Und für ihn ist dann eben entsprechend natürlich auch die Zeit des Zurückblickens gekommen. Das Gedicht Lebensfahrt, das ja auch der Graphic Novel den Titel gibt, wurde allerdings schon 1844 veröffentlicht. Das hören wir jetzt gleich. Und zudem eine sehr persönliche Passage aus einem Brief an seinen Bruder.
Lebensfahrt. Ein Lachen und Singen. Es blitzen und gaukeln die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln den lustigen Kahn. Ich saß darin mit lieben Freunden und leichtem Sinn. Der Kahn zerbrach in eitel Trümmer. Die Freunde waren schlechte Schwimmer. Sie gingen unter im Vaterland. Mich warf der Sturm an den Seine-Strand. Ich habe ein neues Schiff bestiegen, mit neuen Genossen. Es wogen und wiegen die fremden Fluten mich hin und her. Wie fern die Heimat, mein Herz wie schwer. Und das ist wieder ein Singen und Lachen. Es pfeift der Wind, die Planken krachen, am Himmel erlischt der letzte Stern. Wie schwer mein Herz, die Heimat, wie fern. Über meine Krankheit will ich dir nächstens einmal mancherlei mitteilen, woraus dir, dem Arzte, vielleicht ein Licht aufgehen mag. Ich weiß nicht, woran ich bin, und keiner meiner Ärzte weiß es. So viel ist gewiss, dass ich in den letzten 3 Monaten mehr Qualen erduldet, als jemals die spanische Inquisition ersinnen konnte. Dieser lebendige Tod, dieses Unleben ist nicht zu ertragen, wenn sich noch Schmerzen dazu gesellen. Vorigen Winter hatte ich große Genesungshoffnung. Durch einen ungarischen Scharlatan, der aber durch seine Wundertinktur mir meine letzten Kräfte raubte. Genug davon. Wenn ich auch nicht gleich sterbe, so ist doch das Leben für mich auf immer verloren. Und ich liebe doch das Leben. Mit so inbrünstiger Leidenschaft. Aus Brief an Maximilian Heine, Passy, 12. September 1848.
Das waren ja doch jetzt sehr persönliche Worte, die an den Bruder Maximilian gerichtet waren, der ja auch selbst Leibarzt in St. Petersburg war und dementsprechend natürlich auch Heines Krankheitszustand durchaus einschätzen konnte. Wie gehen Sie in der Graphic Novel mit diesen sensiblen, überzeitlichen Themen Krankheit und Tod um, die uns ja alle auch begegnen und beschäftigen?
Natürlich spielen Krankheit und Tod in Heines Leben, speziell, was Sie eben schon sagten, zum Ende in der Matratzengruft, eine wichtige Rolle. Dabei werden wir ihn sicher zu diesem Thema auch zitieren, aber eine übergeordnete Gewichtung bekommt dieses Thema nicht.
Ja, aber das sind natürlich dann schon wahrscheinlich auch durchaus drastische Bilder, die in die Graphic Novel Einzug halten werden. Also es ist ja überliefert, dass Heine aufgrund seiner Muskelschwäche sicher das Augenlid hochhalten musste, um überhaupt noch irgendetwas sehen zu können. Das sind dann schon durchaus ja, beeindruckende Szenerien, die wahrscheinlich auch mit ihnen etwas machen und dann eben entsprechend dargestellt werden.
Ja, also es ist nicht alles Romantik, was Heine so von sich geschrieben und was es von ihm gibt. Also von daher muss auch das gesamte Bild von Heine letzten Endes dargestellt werden. Und da gehört der Tod und auch drastische Bilder dazu.
Ja, er hat ja auch wirklich sehr unverblümt oftmals über sein Privatleben geschrieben. Natürlich auch als Literat, das heißt, da wurde sicherlich auch das ein oder andere fiktionalisiert. Das ist uns natürlich allen auch in der Nachwelt bewusst.
Und genau da wollen wir eben auch in unserer Erzählweise ansetzen, dass wir es so erzählen, dass nicht unbedingt sicher ist, ob es jetzt wirklich authentisch ist, ob es jetzt wirklich passiert ist oder, was Sie schon sagten, ob es Heines Fiktion ist.
Ja, da muss man immer schauen, wie die Fakten, ja, aus welchem Blickwinkel die Fakten zu bewerten sind. Das stimmt.
Genau.
Würden Sie sagen, dass die Graphic Novel eine ja, bestimmte Stimmung haben wird? Die Gefühlspalette, die Heine uns literarisch liefert, ist ja doch sehr facettenreich.
Schwer zu sagen. Wenn wir Teile dieser Gefühlspalette, der heinischen Gefühlspalette, nur annähernd sichtbar machen könnten, wäre das schon toll. Wir versuchen zumindest, diesem Genie so nah wie möglich zu kommen. Und im Grunde ist der Titel dieser Podcast-Reihe ja auch für uns eine Leitplanke, eine Lebensfahrt zwischen Romantik und Revolution.
Ja, da passt es ja sehr gut, dass die Straße, auf der unser Institut sich befindet, ja inzwischen auch die Straße der Romantik und Revolution heißt, was ja durchaus programmatisch ist. Und auf dieser Straße wird dann ja auch im November 2022 eine Ausstellung zu sehen sein in unserem Museum. Genauer gesagt ab dem 27. November. Dort wird man ja die Bilder in ihrer ursprünglichen Materialität und natürlich auch die Entstehung der Graphic Novel anhand von Skizzen und Co. sehen können. Sind das Einblicke, die Sie gerne gewähren oder haben Sie den Eindruck, jetzt verraten Sie wie ein Magier ein Stück weit eigene Zaubertricks, wenn Sie mir an der Stelle den etwas gewagten Vergleich erlauben?
So viel Zauber steckt da gar nicht drin. Neben dem kreativen Prozess ist es viel handwerkliche Arbeit, entwickeln, verwerfen, skizzieren, malen. Und diese Ergebnisse dieser Arbeit teile ich eigentlich recht gern, immer wieder auch bei Ausstellungen oder bei Workshops. Und manchmal habe ich beim Entstehungsprozess wirklich magische Momente. Da merkt man dann bei einem Bild, Mensch, das wird ja richtig gut.
Ja, dann wünschen wir Ihnen noch sehr viele solcher magischen Momente und freuen uns doch sehr auf die Graphic Novel, wenn sie dann erscheint. Sie wird höchstwahrscheinlich Anfang März im Splitter Verlag, also im März 2023 natürlich, erscheinen. Und darauf freuen wir uns ungemein. Herr Eickmeier, ich bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön.